Er sagt, Schulen töten jegliche Kreativität und vom Wissen bleibt so gut wie nichts. Richard David Precht, Philosoph und Bestsellerautor. Heute im großen Interview der Woche auf Ö3.
Frühstück bei mir heute aus Köln mit Philosoph und Buchautor Richard David Precht. Einen schönen guten Morgen, Herr Precht. Vielen Dank für die Einladung zu Ihnen nach Hause.
Ja, schönen guten Morgen.
Ich bin schon zum zweiten Mal bei Ihnen. Vor 2,5 Jahren hatten wir unser erstes Frühstück. Ja. Ich habe daraufhin sehr viel Feedback bekommen. Viele Menschen waren begeistert von Ihren klugen Gedanken über Erfolg, Glück und Erfüllung. Wie ist es Ihnen gegangen? Haben Sie etwas gehört?
Ich habe erstaunlich oft was gehört. Ich bin häufig darauf angesprochen worden. Ich hatte das Gefühl, jeder zweite Österreicher hat die Sendung gehört.
Sie haben jetzt ein neues Buch geschrieben, Anna, die Schule und der liebe Gott, über eine Bildungsrevolution, die Ihrer Meinung nach realisiert werden sollte, besser früher als später. Haben Sie dieses Buch als Vater eines 9-jährigen Sohnes oder als Philosoph geschrieben?
Ich denke aus beiden Perspektiven. Ich habe es insofern als Vater geschrieben, als dass mir die Dringlichkeit des Themas nochmal anhand der Schule meines Sohnes klar geworden ist. Auf der anderen Seite bin ich nicht dieser Vater, der die Probleme seines Sohnes jetzt hochrechnet und sagt, nur weil mein Sohn nicht so gerne in die Schule geht, müsste das jetzt alles so verändert werden, dass mein Sohn gerne dahin geht. Denn mein Sohn ist sehr privilegiert.
Privilegiert, wer in einem intellektuellen Umfeld aufwächst.
Ja, weil er die Möglichkeit hat, sich zu Hause zu bilden. Also wenn man mich fragt, woher habe ich meine Bildung, dann würde ich sagen, zu wesentlichen Teilen aus dem Elternhaus. Das, was ich von der Schule weiß, hätte ich zu Hause intensiv innerhalb eines halben Jahres vermutlich lernen können. Also das, was ich davon noch heute in Erinnerung habe und was aktiver Bestandteil meiner Bildungsbiografie geworden ist. Ich kann mich natürlich an eine Menge toter Sätze erinnern. Ich kann Begriffe aus der Schule noch aufzählen und sagen, der Sinus von minus x ist gleich dem Cosinus von x oder so ähnlich. Also solche Scherzchen, das füllt sich aber mit mir in keiner Form mit irgendeiner Bedeutung. Oder ich erinnere mich an den Golgi-Apparat oder an das endoplasmatische Retikulum, ohne dass ich deswegen in der Lage gewesen wäre, die Zellbiologie zu erklären. Und das kann ich, weil ich mich für Biologie interessiere, aber in der Schule habe ich das alles nicht gelernt, sondern in der Schule habe ich ein paar tote Begriffe gelernt, ein unverstandenes Ohmsches Gesetz, ein unverstandenes Kirchhoffsches Gesetz und so weiter.
Sie haben ja auch eine interessante Definition von Bildung, dass Bildung alles das ist, was überbleibt, wenn man
das Gelernte wieder vergessen hat.
Ja, Gelernte vergessen.
Das ist nicht von mir, das ist von Kerschensteiner, einem bedeutenden Reformpädagogen Anfang des 20. Jahrhunderts. Bildung ist auf jeden Fall nicht das, was irgendwann mal durch den inneren Durchlauferhitzer gejagt wurde, sondern nur das, was am Ende tatsächlich übrig geblieben ist, was als aktiver Bestandteil des eigenen Denkens, Handelns und Fühlens übrig geblieben ist. Und das ist in Bezug auf die Schulbildung, die wir normalerweise bekommen, erschreckend wenig, wenn Sie überlegen, dass Sie 10 oder 13 Jahre in die Schule gegangen sind, dass Sie zwischen 10 und 15.000 Schulstunden gehabt haben. Ein jämmerliches Ergebnis.
Aber wenn man jetzt zum Beispiel Sprachen ansieht, wenn ich überlege, dass ich Englisch kann, dass ich Französisch kann, das verdanke ich meiner Schulbildung.
Das hätten Sie in einem Frankreich oder einem England-Aufenthalt sehr, sehr, sehr viel schneller lernen können als in der Schule. Sie lernen ja Fremdsprachen in der Schule zunächst von der Grammatik her. Dann dürfen Sie auch versuchen, das ein bisschen zu sprechen. Ich hatte keinen einzigen Lehrer, der Native Speaker war. Das heißt, mein Englisch klingt super deutsch, mein Französisch klingt ebenfalls super deutsch. Alltagsvokabeln fehlen mir an allen Ecken und Enden. Und dafür ist die Sprache eigentlich da.
Aber kann man von der Schule verlangen, dass sie unser gesamtes Portfolio an Bildung erfüllt?
Ja. Und dafür muss man den Stoff natürlich reduzieren. Also wir lernen viel zu viel halb. Wir betreiben Bulimie-Lernen. Wir fressen das ganz schnell in uns rein, dann können wir es anschließend in der Klausur wieder von uns geben, haben es ein paar Tage später wieder vergessen und nennen diese ganze Veranstaltung am Ende Bildung. Das ist natürlich absurd.
Sie kreiden in Ihrem Buch mehrere Dilemmas an, sagen, dass viel zu viel unterrichtet wird, dass es dieses Bulimie-Lernen gibt, zu viele Fächer. Wenn wir das jetzt auf 3 Punkte reduzieren, was sind für Sie so die 3 wichtigsten Dinge, die reformbedürftig sind?
Ich würde als erstes die Fächer abschaffen, weil die Einteilung der faszinierenden Welt des Wissens in Fächer, also in verschiedene Schubladen, die getrennt voneinander ihre Inhalte transportieren, die ist nicht mehr zeitgemäß, die entspricht auch nicht der Realität. Also es gibt in der Welt nicht eine Biologie losgelöst von Chemie. Und es gibt auch keine biologischen Probleme, die nicht letztlich auch philosophische Probleme sind oder häufig zu gesellschaftlichen Interpretationsfragen anregen. Warum also zerhacken wir das Wissen? Es ist ja viel interessanter, Projekte zu unterrichten als Fächer. Also zum Beispiel ein Projekt Klimawandel zu machen. Und wenn in diesem Klimawandelprojekt der Physiklehrer meteorologische Fragen erklärt und auf der anderen Seite der Sozialkundelehrer den Darfur-Krieg erklärt, der ein Klimakrieg ist, der aufgrund der Versteppung im Sudan entstanden ist, dann lerne ich etwas in einem übergreifenden Zusammenhang. Und wir wissen aus der Hirnforschung und aus der Entwicklungspsychologie und aus der Lerntheorie, dass etwas, was mit Sinn und Bedeutung im Zusammenhang verstanden wird, relativ gute Chancen dafür hat, später erinnert zu werden. Wogegen etwas, was nur als Detail gelernt wird, ohne übergreifenden Zusammenhang, im Regelfall von unserem Gedächtnis wieder abgestoßen wird. Und deswegen möchte ich die Fächer auflösen und stattdessen projektbezogenen Unterricht machen.
Also Sie meinen, innerhalb eines Faches kann man die Zusammenhänge einfach nicht herstellen?
Ja, es gibt vielleicht ein paar Zusammenhänge, die man in Mathematik ohne andere Bereiche herstellen kann. Und deswegen würde ich Mathe auch nicht in erster Linie in Projekten unterrichten, sondern Mathe ist etwas, was man am besten alleine lernt. Andere stören beim Matheunterricht. Das ist der Grund, warum Mathe in der Schule immer nicht funktioniert. Wenn Sie in die 10. Klasse gehen.
Die Erklärungen des Lehrers, das ist ganz schwierig zu verstehen.
Ja, man braucht einen Lehrer,
ja.
Aber man braucht keine Klassenkameraden.
Aber wie soll das funktionieren praktisch?
Ja, das ist relativ einfach. Es gibt heute Lernsoftware für Mathe, die ist großartig. Und da gibt es Nobelpreisträger, die erklären Ihnen da Geometrie. Und wie in einem Computerspiel klicken Sie sich vorwärts, machen Ihre Aufgaben und erreichen dann höhere Stufen. Und in einer Form eines Selbstlernprogrammes, im eigenen Lerntempo, kommen Sie weiter. Alles das, was Sie in Mathe können müssen in der Schule, können Sie in einem solchen Lernprogramm in wenigen Monaten lernen. Und wenn Sie sehr langsam sind in Mathematik, dann brauchen Sie halt länger dafür. Aber das ist egal, weil es gibt ja keine Klasse mehr und es gibt keinen Lehrer mehr, der darauf achten muss, dass alle auf dem gleichen Stand sind, was ja in Mathe sowieso nicht geht. Im 10. Schuljahr sind die Besten in der Klasse fast so gut wie der Lehrer. Aber das untere Drittel kapiert gar nichts. Und einige davon verlassen dann die Schule für immer, bleiben zweimal sitzen, weil sie in Mathe nicht weitergekommen sind. Dabei könnten die wunderbar Abitur machen, wenn die in ihrem eigenen Lernrhythmus lernen könnten.
Und wir haben gesagt, drei Punkte, die für Sie das ein großes Dilemma
bedeuten. Also das erste ist Projekte statt Fächer. Das zweite ist individualisiertes Lernen, das ich gerade am Beispiel von Mathe erklärt habe. Also Lernen im eigenen Lerntempo. Jetzt kommt der dritte Punkt. Wir haben in Deutschland ein ganz großes Problem, weil Schulen sind eine Sache der Bundesländer. Und ich würde gerne ein paar Kompetenzen der Länder an den Bund geben, zum Beispiel was die Schulform anbelangt. Wir brauchen kein dreigliedriges Schulsystem. Ne? Das ist eine Albernheit, die sich Österreich und Deutschland leisten und sonst kein anderes Land auf der Welt. Und deswegen wird es europaweit harmonisiert werden. Und dann gibt es ohnehin nur noch integrative Gesamtschulen, die dann aber in Deutschland besser sein werden und in Österreich als die, die es schon gibt. Aus dem einfachen Grund, weil solange es Gymnasien gibt, werden Gesamtschulen schlecht bleiben. Wenn es aber keine Gymnasien mehr gibt, werden auch die Gesamtschulen besser.
Matura und Prüfungszeit in Österreich und er fordert in seinem neuen Buch dringend eine Bildungsrevolution. Richard David Precht, Philosoph, Universitätsprofessor, Bestsellerautor im Gespräch mit Claudia Stöckel.
Frühstück bei mir in der Nähe des Universitätsbezirks in Köln. Sie haben mir das letzte Mal erklärt. Wir sind, glaube ich, 15 Minuten von der Uni entfernt.
Dort, ja, oder 10 Minuten, ja.
Wo Sie viele Jahre auch Universitätsassistent waren. Und genau das ist ein spannender Punkt. Sie haben mir ja auch bei unserem vergangenen Frühstück von Ihrer akademischen Karriere erzählt, dass Sie immer sehr viel und auch sehr leicht gelernt haben. Sie haben mit einem Notendurchschnitt von 1,1 alle Prüfungen gemacht und dann mit Auszeichnung promoviert. Also es muss doch eine ganz große Freude am Lernen in Ihrem Leben da gewesen sein.
Ja.
Woher hat die gerührt? Waren das,
also
war
trotz,
das System
trotz
da?
Schule, ja. Ich habe diese schönen Noten gehabt an der Uni, aber wenn ich Ihnen meine Schulzeugnisse zeige, dann werden Sie ein interessantes Bild feststellen. Ich hatte eigentlich immer in jedem Fach eine 3, also eine mittlere Zensur. Was daran lag, dass mich die Schule zum allergrößten Teil als Bildungsort überhaupt nicht angesprochen oder interessiert hat. Gab ein paar Ausnahmen.
Sie haben mir nämlich ganz kurz auch das letzte Mal gesagt, dass Ihre Rhetorik aus den Scharmützeln in der Schule kommt, weil Sie immer so viel diskutiert haben dort.
Ja, also die Rhetorik kommt vermutlich aus dem Elternhaus, aber der Hauptanwendungspunkt waren die Scharmützel in der Schule mit den Lehrern. Ja. Also ich habe die Schule als ebenso absurd erlebt, wie ich sie heute beschreibe. Und Neugier und Kreativität sind von wenigen Ausnahmen abgesehen nicht angeregt, nicht gefördert worden. Im Grunde genommen ist die Schule gegenwärtig eine Maschine, die Neugier und Kreativität tötet. Das sehen Sie daran, wenn Kinder in die Schule kommen, im Alter von 6 Jahren. Da sind sie in einem unglaublich wissbegierigen Alter, sind wahnsinnig neugierig. Und schon 1 oder 2 Jahre später hat die Schule dafür gesorgt, dass sie fast keine Fragen mehr haben.
Aber in Ihrem Leben haben Sie anscheinend weiter die Neugierde bewahrt, sonst wäre das nicht aus Ihnen geworden.
Ich hatte diesbezüglich ein tolles Elternhaus. Mhm. Also mein Vater ist ein hochgebildeter Mann, der einen unglaublich familiären Umgang mit Wissen gepflegt hat. Also wenn wir über Goethe gesprochen haben, dann wurde da jetzt nicht mit spitzem Mund drüber gesprochen, sondern als wäre das ein entfernter Bekannter der Familie. Und da gab es auch die Lieblingsautoren meines Vaters, Robert Musil, über den ich promoviert habe, oder Arno Schmidt. Und das war ein ganz integrierter, ganz normaler Bestandteil unserer Gespräche, unserer Alltagskultur. Wir haben das gelesen. Mein Vater kennt sich sehr, sehr gut in Botanik aus und ich habe mit meinem Vater botanische Exkursionen gemacht. Das heißt, alles, was meine Neugier angefacht hat, stammt aus dem Elternhaus, nicht aus der Schule.
Aber ist das Elternhaus nicht genauso gefragt, auch wenn Sie sagen, es gehört viel am Schulsystem reformiert?
Ja, es wäre am einfachsten zu sagen, bessere Elternhäuser und dann brauchen wir eigentlich gar nicht mehr in die Schule gehen. Und es gibt diese Forderung ja auch. Und diese Forderung wird noch sehr, sehr viel stärker werden, weil mit Hilfe des Internets können Sie ja alles Weltwissen in Ihr Wohnzimmer holen. Sie brauchen ja eigentlich zur Wissensvermittlung im Prinzip gar keine Schule. Das führt aber in ein Riesendilemma rein, dass dann die Spreu vom Weizen nur durch das Elternhaus unterschieden wird und die Kinder aus den bildungsfernen Schichten verkommen intellektuell, bekommen überhaupt keine Bildung. Also Schulen dienen in erster Linie ja dem sozialen Ausgleich. Denn wenn ich meinen Sohn als Hauslehrer unterrichte, hat die Schule keine Chance dagegen. Aber viele andere Fähigkeiten, teamfähig zu sein, Konflikte mit Kameraden auszuhandeln, sich durchzusetzen, alles das kann er natürlich in der Schule besser lernen als bei mir zu Hause. Und zu sagen, man sollte mehr auf die Elternhäuser gehen, ist eben insofern ein Problem, als dass gerade die problematischen Elternhäuser, die werden sich nicht verändern, weil ein Politiker sagt, liebe Elternhäuser, ihr müsst mehr für die Bildung eurer Kinder tun. Das heißt, der Staat kann nicht ansetzen beim Elternhaus. Der Staat kann nur an der Schule ansetzen. Und es ist wichtig, dass wir alle in die Schule gehen und in die gleiche Schule gehen, damit die Gesellschaft nicht völlig zerfällt.
Ich frühstücke mit Blick auf Philosophen Richard David Brecht und dahinter das mir schon bekannte Aquarium mit den Elefantenrüsselfischen. Wann sind Sie denn zum letzten Mal gesessen und haben sinniert und worüber mit Blick auf die Fische?
Also ich gucke kein Fernsehen mehr, seit ich dieses Aquarium habe und das ist seit 6 Jahren der Fall, weil ich immer noch gefangen bin von dem kontemplativen Betrachten der Vorgänge in diesem Aquarium. Es hat schon einen ganz magischen Sog. Abgesehen davon macht das so viel Arbeit wie ein mittelgroßer Garten, weil es ja 800 Liter hat und angefüllt ist mit Pflanzen. Fische machen keine Arbeit, aber Wasserpflanzen machen unglaublich viel Arbeit. Und ich sitze dann da und meditiere eigentlich eher über Gestaltungsideen des Aquariums.
Sie beschreiben in Ihrem Buch ja auch die Rolle der Lehrer. Ein ganz spannendes Schulexperiment in Schweden passiert, dass man eigentlich Schüler, die sehr schlechte Leistungen gebracht haben, dann mit neuen Lehrern und sehr motivierenden Lehrern auf Top-Ergebnisse gebracht hat. Wie groß ist denn für Sie die Rolle der Lehrer? Wie viel Schuld darf man ihnen auch geben?
Die Rolle der Lehrer ist unglaublich hoch. Also alles, was wir wissen über Schule und das, was man geglaubt hat, messen zu können, aber auch hier alles, was man aus der eigenen Erfahrung weiß, sagt, dass das natürlich der Schlüsselpunkt ist. Also wenn man richtig gute Lehrer hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man etwas lernt, was man im Leben behält, viel größer.
Können Sie dieses Experiment noch mal ganz kurz beschreiben?
Ja, also in Schweden gab es eine Schule, die galt als eine der 3 schlechtesten Schulen des Landes, aufgrund der schlechten Abschlüsse, die dort gemacht worden sind. Und dann hat man in einer Katastrophenklasse, wo die Lehrer gesagt haben, also hier geht alles drunter und drüber, ein Experiment gemacht. Das Fernsehen hat sich das ausgedacht und hat gesagt, wir nehmen jetzt die besten Lehrer des Landes und diese besten Lehrer, die stellen wir in diese Schule. Und dann haben die eine relativ kurze Zeit gehabt, ich glaube nur ein Vierteljahr, um die auf Vordermann zu bringen. Und anschließend war die Mathematikklasse die beste Schwedens. Und alle anderen Lehrer haben das geschafft, dass die Schule unter die besten 3 Schulen Schwedens kam. Und dieses Experiment wurde mit der Fernsehkamera begleitet. Und dort hat man gesehen, also wie aus Kindern, die überhaupt keine Lernmotivation hatten, Jugendlichen, die sich selbst auch für Loser hielten, innerhalb kürzester Zeit absolute Asse wurden. Und der Mathematiklehrer, der es also geschafft hat, die Klasse zur besten Schwedens zu machen, hat den schönen Satz gesagt, gewinne ihre Herzen und du kannst mit ihnen tanzen.
Mhm. Aber was haben dann diese Lehrer eben richtig gemacht, außer die Herzen zu gewinnen? Also da geht es einfach darum,
keine
Motivation.
Es ist keine Methode, es ist die Persönlichkeit. Ja. Es gibt keine richtige, perfekte Lernmethode. Das ist völlig albern, denn jede Methode ist nur so gut wie derjenige, der sie umsetzt. Und ein richtig guter Lehrer muss auch keine Methoden lernen. Der kann das. Also wenn Sie dieses pädagogische Feuer in sich haben, dann werden Sie intuitiv schon die richtigen Methoden finden, um den einen zu motivieren oder den anderen zu motivieren. Und deswegen muss unsere Lehramtsausbildung auch völlig anders aussehen. Es kann nicht schaden, wenn Sie auch mal ein bisschen was von Didaktik gehört haben. Aber Sie müssen natürlich nicht jahrelang Didaktik lernen. Das ist völlig überflüssig. Sondern Sie müssen es können. Und damit Sie es können, müssen Sie viele Möglichkeiten haben, das anzuwenden. Und vor allen Dingen müssen Sie eine Persönlichkeit sein. Also müssen Lehrerausbildungen vor allen Dingen Persönlichkeitsausbildungen sein. Sie brauchen die richtige Atemtechnik, um gut sprechen zu können. Sie müssen ohne Stottern in der Lage sein, einen komplizierten Sachverhalt zu erklären. Dafür brauchen Sie Fähigkeiten, wie sie an Schauspielschulen erlernt werden. Also meditative Fähigkeiten, gruppendynamische Fähigkeiten und Rhetoriktrainings. Und das sind diese Dinge, die Sie als Lehrer lernen müssen, neben dem Fachwissen, was Sie schon aus dem Universitätsstudium mitbringen. Und wenn wir Lehrerakademien schaffen würden, die ähnlich wie Schauspielschulen funktionieren, und von Anfang an im Casting all diejenigen rausfiltern würden, die dafür gar nicht geeignet sind, und das ist mindestens ein Drittel, dann kriegen wir auch richtig gute Lehrer.
Ein Pfingstfrühstück heute mit dem Philosophen Richard David Brecht über die Krankheiten unseres Schulsystems und unserer Gesellschaft. Jetzt auf Ö3.
Sie hatten ja Gehirnforscher Gerald Hüther, der auch schon im Frühstück bei mir zu Gast war, in Ihrer Sendung. Und der Titel der Sendung war Lernen macht dumm. Wie ist denn das gemeint und wie geht jetzt, nachdem Sie auch sich mit Hirnforschung auseinandersetzen, wie geht Lernen richtig?
Ja, also der Titel war Macht Lernen dumm als Frage. Er war nicht von mir, ich fand ihn nicht so schön, sondern der war vom Sender. Aber die Frage war insgesamt, ob wir auf eine Art und Weise lernen, die Neugier tötet. Und das stimmt. Also so wie wir in der Schule lernen, auch dieses ewige Abfragen von Tests und Klausuren und auf Klausuren und auf Tests hin oder auf Noten hin lernen. Also die Erfindung der Noten ist eine der absurdesten Dinge gewesen. Als Wilhelm von Humboldt die große Schulreform machte, auf die unser heutiges Schulsystem zum Teilen zurückgeht, hat er gesagt, bloß keine Noten, weil Noten zerstören die Motivation. Das ist ja klar. Sie haben die Motivation, eine gute Note zu kriegen, aber sie verlieren die Motivation am Stoff. Die Motivation gilt der Note, sie gilt nicht mehr dem Gegenstand.
Aber die gute Note bekommen Sie, wenn Sie sich dem Stoff widmen.
Wenn ich mich dem Stoff widme, den ich dann anschließend wieder vergessen darf. Wenn ich mich aber stattdessen dem Stoff so widme, dass ich ihn mit Interesse aneigne und nicht aneigne, um eine gute Note zu kriegen, dann bewerte ich den Stoff anders. Kurz gesagt, wenn ich dafür, dass ich ein Buch lese, anschließend eine Note kriege, dann gehe ich davon aus, dass das Buch furchtbar sein muss, weil sonst würde man ja keine Note dafür geben. Und so funktioniert unsere Schule. Man nennt das in der Wissenschaft den Korrumpierungseffekt. Also die Entwertung des Stoffes durch die Tatsache, dass er mit Noten verbunden ist.
Obwohl, wenn Sie eben über Ihre Laufbahn sprechen, das habe ich heute schon erzählt, haben Sie auch Ihre Noten zitiert, dass Sie mit 1,1 Notendurchschnitt abgeschnitten haben. Also ja. Das war letztendlich wichtig, oder? Um es auch zu bewerten.
Das war in der damaligen Struktur wichtig. Noten sind wichtig, wenn es sie gibt. Aber in einem System, in dem es gar keine Noten mehr gibt, denkt auch keiner mehr in Notenkategorien. Aber ich will natürlich trotzdem Bewertungen. Ich will persönliche Begutachtungen. Ich will, dass man am Ende eines Projektes eine Art Projektbericht bekommt.
Aber zurück zum Lernen. Noch ist das System nicht geändert. Noch gibt es diese Schule der Zukunft nicht, wenn Sie im Status quo mit Ihrem 9-jährigen Sohn lernen oder ihn animieren dazu. Wie geht es denn richtig, nachdem Sie ja sogar die Gesetze der Neurobiologie kennen?
Also versuchen, den Stoff so spannend wie möglich zu machen. Zu dem, was er in der Schule lernen muss, spannende Geschichten zu erzählen.
Erzählen Sie ein Beispiel aus Ihrer Vaterpraxis.
Also Römer ist in der Schule für meinen Sohn das Langweiligste gewesen, was man sich vorstellen kann, weil er eine furchtbare Sachkunde-Unterrichtslehrerin hat. Und dann habe ich gesagt, tu mal die Arbeitsblätter weg. Du musst da nicht irgendwas unterstreichen, was ein Centurio ist. Ja, und dann haben wir uns über Römer unterhalten. Und dann habe ich ihm gezeigt, dass ich als Kind mal römische Armeen gemalt habe. Und da kamen natürlich dann die Centurios und Decurios und so weiter alle vor. Und dann habe ich ihm gleich ein bisschen Latein beigebracht, woher der Name kam. Und das kann man ja schön zeigen. Also ein Decurio, der ist für 10 Leute verantwortlich. Und dann haben wir mit angefangen, ein römisches Lager zu bauen. Und dann habe ich versucht zu erklären, oder ein Kolosseum, woran man römische Architektur erkennt und dergleichen. Und dann kriegt er das Ganze natürlich Farbe. So müsste Schulunterricht sein.
Also Stoff mit Geschichten vermitteln, mit spannenden Geschichten.
Mit spannenden Geschichten, mit Dingen, die Neugier erwecken, mit eben, was man selber machen kann. Also natürlich kann man in der Schule ein Kolosseum bauen aus Holzklötzen. Und während das Kolosseum gebaut wird, erklärt der Lehrer. Dann verbindet sich die Tätigkeit des Bauens mit dem Stoff. Und wenn sich etwas Gehörtes in manuelle Bewegung quasi umsetzt, das wissen wir auch aus der Hirnforschung, dann ist dem Behalten und dem Lernen Tür und Tor geöffnet. Und einiges von dem, was ich sage, gibt es ja, aber nur an speziellen Schulen. Das müsste ganz, ganz normales Lernen sein. Schon aus dem Grund, Wissen kann man heute überall nachschlagen. Ich freue mich über jeden, der viel Wissen im Kopf hat. Aber dieses Wissen muss lebendig sein. Dieses Wissen muss beziehbar sein. Kreativität entsteht dann, wenn ich auf ungewöhnliche Art und Weise zwei Dinge miteinander verknüpfe. Dafür müssen die aber leben im Kopf. Die dürfen nicht in einer toten Schublade nur so rumliegen.
Hier haben wir einen Striezel auf dem Tisch. Vielen Dank für das Frühstück. Für Nescafé, noch immer gibt es keine Kaffeemaschine. Mhm.
Es gibt eine, aber die ist kaputt.
Und wir frühstücken zu Hause bei Richard David Brecht, Philosoph, Bestsellerautor. Vor 2,5 Jahren war ich das letzte Mal bei Ihnen. Was war denn in diesen 2,5 Jahren ein prägender Moment, an den Sie sich spontan erinnern? Positiv oder negativ? Eine emotionale Erschütterung?
Ach, es gibt so viele emotionale Erschütterungen in einem bewegten Leben. Aber ich glaube, die wichtigsten emotionalen Erschütterungen betreffen sicher meinen Sohn. Und ein ganz, ganz bewegender Moment war, dass wir das Champions League Halbfinale zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund in Madrid, also dieses wunderbare 4:1 im Westfalenstadion zusammen erlebt haben, in einer unglaublichen Atmosphäre. Also das war zumindest das bewegendste Erlebnis der letzten Wochen.
Und so für sich persönlich, wo siedeln Sie, wenn man jetzt über Erfolg spricht, Erfolgserlebnis an? Gibt es sowas noch?
Es gibt eigentlich kaum noch berufliche Erfolgserlebnisse. Was sicher damit zu tun hat, dass alle meine Vorstellungen oder Fantasien, die ich vor 10 Jahren gehabt habe, was ich im Leben machen möchte, völlig übererfüllt wurden. Das hat natürlich diesen ganz leidigen Effekt, dass sie sich über Erfolge, wie wenn sie jetzt wieder ein Buch haben, was Nummer 1 in der Bestsellerliste ist,
Gratulation, ich habe gestern noch mal geschaut, ist noch immer.
Sich nicht mehr so darüber freuen, wie wenn das zum ersten Mal passiert, sondern auch ein gewisser Gewöhnungseffekt eintritt. Das heißt nicht, dass man sich nicht freut. Aber es ist nicht mehr die ganz, ganz große Freude, die das damals hatte, als Elke Heidenreich, wer bin ich und wenn ja, wie viele, in die Kameras gehalten hat. Das war ein sehr bewegender Moment. Ich habe das auf dem Fernseher gesehen und mir war, glaube ich, klar in dem Moment, wo sie das gemacht hat, dass mein Leben sich verändern würde. Dass es sich so nachhaltig verändern würde, war mir nicht klar.
Ich hatte vergangene Woche auch einen Musical-Star in Frühstück bei mir zu Gast, Lukas Perlmann mit seiner Freundin, die derzeit bei Dancing Stars tanzen. Er hat mit 21 Platz 6 bei einer Castingshow gemacht bei Starmania und hat danach eine ganz große Musical-Rolle bekommen und hat auch erzählt, er hat immer darauf gewartet, dass dieser berufliche Erfolg ihn glücklich macht. Und er war plakatiert in ganz Österreich und es kam aber nicht das Glück, es kam eher diese Leere. Kennen Sie das?
Also die Tatsache, dass man sein Gesicht irgendwo plakatiert sieht oder in Talkshows ist, die von vielen Millionen Leuten geguckt werden, verliert relativ schnell seinen Reiz. Das ist tatsächlich so. Also tiefes Lebensglück zieht man daraus nicht. Man muss aber umgekehrt sehen, wie viel Lebensunglück ein nicht verwirkliches Berufsleben beinhaltet. Mhm. Dann setzt sich vielleicht auch wieder eine gewisse Zufriedenheit fest. Außerdem ist man als Person der Öffentlichkeit auch sehr, sehr vielen negativen Konsequenzen ausgesetzt. Also die Anzahl der öffentlichen Anfeindungen, der bösesten Kritiken, die man aushalten muss, ist unglaublich.
Das habe ich eben auch ganz interessant gefunden in dieser Zeit, in der wir uns nicht gesehen haben, dass ich schon das Gefühl habe, es hat sich etwas gedreht in der veröffentlichten Meinung, dass schon sehr viel mehr Kritik da ist, die sie aushalten müssen. Also früher waren sie eben der große Intellektuelle Deutschlands, heute werden sie Bescheidwisser genannt, Sofakritiker, der Justin Bieber des Unterschichten-Talks. Also es gibt ganz viele Bezeichnungen, die auf ihre Präsenz zielen und so nach dem Motto, der ist ein bisschen neunmal klug. Wie empfinden Sie das?
Ich kann Ihre Analyse nicht teilen. Diese Negativkritiken im Sinne von Bescheidwisser oder Alleswisser, die waren von Anfang an da. Die sind nur mehr geworden. Je größer mein Bekanntheitsgrad war, umso lauter wurden die. Aber es gibt eine gewaltige Diskrepanz zwischen der öffentlichen Meinung und der veröffentlichten Meinung. Also ich nehme das nicht allzu ernst.
Richard David Precht, Philosoph, Autor, Fernsehtalker, Universitätsprofessor. Heute ganz persönlich.
Wir trinken aus schönen Tassen, die so jugendstilartig anmuten. Woher kommen die denn?
Die habe ich in einem italienischen Hotel gesehen, in Rom. Und habe sie dann anschließend mir gewünscht und geschenkt bekommen.
Von ihrer Frau. Grau gestreift mit einem Goldrand. Schön, also sie äußern Wünsche und schon fällt es vom Himmel. Manchmal. Sie fordern eben die Schule der Zukunft ohne Fächer, mit Projekten, ohne Noten, ohne Sitzenbleiben. Was rechnen Sie sich denn für Erfolgschancen oder für eine Wirkung Ihres Buches aus? Glauben Sie, dass sich irgendetwas verändern wird?
Oh ja, ganz schnell, ganz viel, aber nicht wegen meinem Buch, sondern weil es sich sowieso ändern muss. Also die Kritik am gegenwärtigen Schulsystem, die hören Sie an allen Ecken und Enden. Dass es so nicht mehr weitergehen kann, wie es bisher ist, dass das völlig uneffektiv ist. Und deswegen wird es sich verändern. Es wird sich verändern, weil sich die ökonomischen Anforderungen wandeln. Also das, was in Zukunft gebraucht wird auf den Arbeitsmärkten, sind Kinder, die ganz anders ausgebildet sind. Dieses Bulimie-Lernen, das nützt niemandem irgendwas. Also das nützt den Universitäten nicht.
Ja. Dieses schnelle Inhalieren, dieses schnelle
Inhalieren und anschließend ausspucken und wieder vergessen, das braucht ja keiner. Es war schon früher so, dass die Schule nicht unbedingt gut aufs Leben vorbereitete. Aber die Kluft zwischen zukünftigem Leben und gegenwärtigen Schulen, die ist unfassbar groß. Und man muss kein Prophet sein, um zu sagen, in 10 Jahren werden wir völlig andere Schulen haben. Das wird alles kommen, aber das wird nicht wegen meines Buches kommen. Das ist vielleicht ein klein bisschen Wind, der nochmal zusätzlich dazukommt. Aber das ist eine internationale Bewegung. Und das ist wie mit anderen Bewegungen auch. Wir befinden uns in der Pädagogik in etwa in derselben Situation wie die Frauenbewegung in den 70ern.
Und Sie sind die Alice Schwarzer der deutschen Bildung.
Ich bin bestimmt nicht die Alice Schwarzer, weil es gibt ganz, ganz viele andere Leute, der vorhin angesprochene Gerald Hüther zum Beispiel, Manfred Spitzer. Ich bin wirklich nur einer von vielen, die die Schulen so verändern wollen, dass sie sagen, denkt mal die Schule nicht von der bestehenden Institution Schule her, sondern von wie Lernen funktioniert und wie Kinder funktionieren. Denkt sie aus der Kinderpsychologie, aus der Entwicklungspsychologie, aus der Lerntheorie heraus und entwickelt von da aus Unterricht und Schule und versucht nicht immer irgendwie noch ein bisschen was an die alte Schule anzuflicken. Also, wenn 10 Leute bei einem Abendessen zusammenkommen und lauter unterschiedliche Berufe und es gäbe keine Schulen und die müssten jetzt was erfinden, was sie mit den Kindern zwischen 6 und 18 Jahren anstellen, damit die gut auf das Leben vorbereitet werden. Und sie würden bei null anfangen. Es käme nichts raus, was ansatzweise Ähnlichkeit mit den meisten heute real existierenden Schulen hätte. Und das würden sogar Lehrer zugeben.
Also der Techniker würde mit Ihnen etwas basteln und der Koch würde mit Ihnen kochen. Sie meinen,
ja, es würde ganz anders sein. Wir würden diese Trennung zwischen Schule und Praxis nicht machen. Diese Trennung zwischen Schule und Praxis stammt aus der Zeit von vor 100, 150 Jahren. Und zu dem damaligen Zeitpunkt mussten die Kinder andere Dinge in der Schule lernen, dass wir denen so Wissen eingetrichtert haben. Das hatte mal Sinn. Also der preußische Staat, und das war in Österreich, war das genau das Gleiche, also der Österreich der K&K-Monarchie, die wollten doch keine teamfähigen, persönlichkeitsentwickelten Staatsbürger haben, sondern die wollten getreue, nach Schema F funktionierende Untertanen haben.
Die aber auch etwas wissen oder nicht wissen,
ja, die klein gehalten? Ja, die ein bestimmtes Fachwissen in ihrem Bereich haben sollten. Das war die Aufgabe, mehr nicht. Ein Überblickswissen, kreativ zu sein. Für welchen Beruf musste man denn im Jahr 1900 kreativ sein? Aber aus dieser Zeit stammt die Schule mit ihrem 45-Minuten-Takt und mit ihren Ziffernzensuren und dergleichen mehr. Das heißt, diese Struktur hatte mal einen anderen Zweck. Das ist so ähnlich, als würde man hingehen und würde einen Formel-1-Rennwagen benötigen und würde jetzt hingehen und würde einen normalen Straßen-Pkw nehmen. Und jetzt würde ich den umrüsten, damit ich damit Rennen fahren kann. Das ist so das, was man im Augenblick macht, indem man versucht, die Schulen zu modernisieren. Mhm. Und bevor ich diese ganzen Umbauten mache, wäre es doch besser, ich baue von Anfang an einen Formel-1-Rennwagen. Mhm. Und das ist das, was ich sagen möchte.
Der Ö3 Fragebogen. Ich bin
begeisterungsfähig.
Glück ist für mich
den mystischen Funken aus den kleinen Dingen zu schlagen.
Treue ist für mich
Treue bedeutet mir viel.
Und wie leicht ist es in einer Long-Distance-Beziehung, treu zu sein überhaupt mit diesen vielen Avancen, die Sie wahrscheinlich auch erleben?
Ich glaube, dass Sie die Avancen, die ich erlebe, gewaltig überschätzen.
Erotisch, finde ich.
Keine makellose Schönheit, weil alles, was makellos ist im Leben, langweilig ist. Das gilt für Gegenstände wie für Menschen.
Meine letzte Liebeserklärung machte ich als...
Das werde ich Ihnen nicht erzählen.
Liebeskummer hatte ich zuletzt.
Auch das erzähle ich Ihnen nicht.
Ich bedauere, dass...
Mein Leben zu wenig Zeit hat, um für gute Freunde, aber eben auch für die Kinder, die Zeit zu haben, die sie eigentlich brauchen.
Aber ist das nicht immer eine Frage der Prioritäten?
Ja, aber das, was an Möglichkeiten auf einen einströmt, sucht man sich ja nicht aus. Und wahrscheinlich haben Sie recht, man müsste die Prioritäten schleichend anders setzen.
Meine Mutter hat immer gesagt...
Meine Mutter hat zu mir immer gesagt, du kannst das, du schaffst das, wenn du es unbedingt willst. Und ich glaube, dieses Grundvertrauen in die eigenen Fähigkeiten, das meine Mutter mir mitgegeben hat, das ist wichtig gewesen.
Ich fühle mich schön, weil...
Ich fühle mich gar nicht besonders schön.
Aber Sie bekommen ja sehr viel positives Feedback auf Ihr Äußeres. Selbst Elke Heidenreich hat gesagt, nachdem sie ihr Buch gelesen hat, und schön ist da auch noch.
Gut, ein gutes Aussehen ist ein ungedeckter Scheck, weil klar ist, dass es nicht ewig hält. Insofern ist es gut, sich nicht in sein eigenes Aussehen zu verlieben.
Dieses Buch hat mich geprägt.
Ginster von Siegfried Krakauer. Es ist das wahrscheinlich zauberhafteste Buch deutscher Sprache, das je geschrieben wurde.
Mein Erfolgsrezept lautet...
Wir irren vorwärts. Ist aber nicht von mir, sondern von Robert Musi.
Meine letzten Worte sollen sein...
Also es gibt diesen Satz von Reinhard May, der mal gesagt hat, hier liegt einer, der nicht gerne, aber der zufrieden ging. Und ich finde es ganz schön.
Sie hören einen Podcast von Hitradio Ö3.